Während meinem FSJ 2014 wurde ich gebeten, ein Seminar über Berufung zu halten, an einem so einem Mitarbeiterwochenende. Und es wurden mehrere Seminare angeboten und mir wurde so ein ganz kleines Zimmerchen gegeben, so ein bisschen so wie die Teeküche da draußen. Ne? Und da habe ich halt gedacht, naja, so 6-7 Leute werden halt kommen. Ne? Habe ich ein bisschen getäuscht. Am Ende waren fast 20 Leute in diesem Raum. Und ich meine, der war kaum größer als der Raum da draußen. Das heißt, man saß auf dem Boden, man quetschte sich ein bisschen zu viert auf die Couch drauf. Ein paar standen noch so im Türrahmen. Die Menge an Leute, die hier da hinkamen, um über das Thema Berufung zu hören, hat mich ein bisschen sehr überwältigt an dem Tag. Und mir ist an dem Tag eine Sache klar geworden. Nämlich, wie sehr wir uns als Menschen danach sehnen, zu wissen, wofür wir gemacht wurden. Was unser Auftrag ist, was unser Sinn hier auf Erden ist. Ja, wir wollen eigentlich, dass das uns jemand sagt. Dass Gott uns das so aufträgt und sagt, hier, du, geh, mach das, mach das. Das ist ein tief in uns verankerter Wunsch. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Das Ding ist, wer seine Bibel ein bisschen schon gelesen hat, weiß eigentlich, dass Jesus das schon lange getan hat. Er hat uns zum Beispiel in Johannes 20, 21 gesagt, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Das müsste eigentlich da vorne auf der Folie erscheinen, vielleicht dann, wenn es irgendwann, ja, perfekt, genau, dankeschön. Also wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Das ist ein ganz klarer Auftrag, oder? Wie Jesus in diese Welt gesandt wurde, um uns zu retten, um uns vor dem Tod, vor der ewigen Trennung von Gott, ja, der Hölle zu retten, so sind wir gesandt, um anderen diese Botschaft, diese Rettung weiterzugeben. Und ich weiß, ich habe gerade das Wort Hölle hergenommen und das ist überhaupt kein zeitgemäßes Wort und das ist ganz, ganz komisch. Aber genau das ist es, wovor Jesus uns bewahrt. Denn wenn wir Gott ablehnen, wenn wir denken, den gibt's nicht oder den brauchen wir nicht oder ich muss den nicht so ernst nehmen, dann zwingt Gott sich uns nicht auf. Er lässt uns diese Entscheidung. Aber wir müssen dann auch mit den Konsequenzen unserer Entscheidung leben. Wenn wir Gott in dieser Lebzeit, in dieser Gnadenzeit, wo er noch die Möglichkeit zur Wahl gibt und wo er uns noch viel wunderbare Dinge offenbart, wenn wir ihn hier ablehnen, dann sind wir auch in Ewigkeit von ihm getrennt. Und in Ewigkeit von ihm getrennt zu sein, heißt, wir haben kein Leben. Denn er ist das Leben. Es heißt, wir haben keine Liebe und keine Gemeinschaft, denn er ist die Liebe und der Ursprung aller Gemeinschaft. Es heißt, wir haben keine Freude, denn er ist die Quelle des Glücks. Wir haben keinen Frieden, denn er ist der Friedefürst. Wir haben keine Gerechtigkeit, denn er allein ist der gerechte König. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde ein Dasein ohne Gemeinschaft, ohne Liebe, ohne Freude, ohne Frieden, ohne Gerechtigkeit, ja, das klingt nach Hölle für mich. Und genau davor will uns Gott bewahren. Wir können uns vortäuschen, dass alles nicht so tragisch ist oder es nicht so ernst zu nehmen, aber das ist die Realität, die die Bibel uns offenbart. Und wir müssen uns entscheiden, ob wir sie annehmen wollen oder nicht. Als Menschen sind wir geschaffen, um in Gemeinschaft mit dem allmächtigen Gott zu sein. Dafür wurden wir geschaffen, das ist unser Sinn. Gott hat jeden von uns in seiner Liebe erdacht, gebildet und hat uns Leben eingehaucht. Und dann hat er uns nicht einfach hier so auf der Erde abgesetzt, wie in so einem Computerspiel, so bup, drop, hier, lass mal und dann mach mal so. Nein, er wollte in Beziehung mit uns bleiben, mit uns gemeinsam durchs Leben gehen. Aber wer von uns war schon immer in Beziehung mit ihm und ist dort geblieben? Die Menschheit hat sich von Gott und von seinem Schöpfer abgewandt. Ja, das fing bei Adam und Eva an, ja, aber das betrifft genauso dich und mich. Wir haben uns auch schon von ihm abgemeint und gemeint, wir wissen es besser als er. Und das haben wir nicht erst als Erwachsene irgendwann mal gemacht, sondern eigentlich auch schon als Kinder. Kein Kind muss lernen, egoistisch zu sein. Oder das Spielzeug des anderen haben zu wollen. Nein, sie müssen genau das Gegenteil lernen. Wir müssen das Gegenteil lernen. Weil diese Auflehnung gegen Gott, was die Bibel Sünde nennt, das prägt unser ganzes Leben. Und sie hat uns abgeschnitten von dem lebendigen, lebensspendenden Gott. Denn in seiner Heiligkeit und Reinheit kann er diese Auflehnung und dieses Böse nicht neben sich stehen lassen. Es funktioniert nicht. Aber weil Gott mit uns immer noch das gleiche Ziel verfolgt, wie bereits zur Schöpfung der Weltzeit, nämlich die Gemeinschaft mit ihm, in der wir sein Ebenbild reflektieren, er uns liebt und wir ihn lieben. Ja, weil er immer noch dieses Ziel verfolgt, deshalb sandte er sich selbst in Gestalt von Jesus Christus, seinem Sohn, zu uns. Jesus zeigte uns, was es heißt, zu leben, in vollkommener und inniger Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater durchs Leben zu gehen. Er lebte nicht aus sich heraus, sondern aus Gott heraus. Er tat nicht, was er selbst sich erdacht hat, sondern nur das, was Gott sich für ihn erdacht hat. Er lebte in dieser innigen Gemeinschaft mit dem Vater. Und Jesus zeigt uns, wofür wir ursprünglich geschaffen waren. Das war unser Zweck, unser Sinn, in dieser Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater zu leben. Und auch er zeigt uns, wozu er uns wiederherstellen will. Um diese Trennung für uns zu überwinden, die durch unsere Sünde entstand, ist Jesus ans Kreuz gegangen. Er hat diese Trennung in seinem Tod auf sich genommen, als Sündloser starb er für uns Sünder am Kreuz und trug es, sodass er in seiner Auferstehung leben uns zusprechen kann. Und das ist die rettende Botschaft des Evangeliums, die frohe Botschaft. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Apostelgeschichte 2, Vers 21. Wenn du Jesus als deinen Herrn und Retter annimmst, dann erlebst du Rettung und neues Leben. Dann bist du wiederhergestellt, gereinigt und geheiligt. Ja, und jetzt? Jetzt hast du den Rest deines Lebens Zeit hier auf Erden, um diese neue Identität anzunehmen und zu lernen, entsprechend dieser zu leben. Ja, um diese Realität, die du selber kennenlernen durftest, auch anderen weiterzugeben. Und vielleicht bist du heute hier und denkst, naja, für mich ist das aber noch nicht wirklich Realität. Dem stimme ich alles noch ein bisschen oder sogar sehr skeptisch gegenüber. Dann will ich zu dir sprechen und sagen, schau genau hin. Schau genau in dein eigenes Leben, in dein eigenes Herz, schau dir deine Sehnsüchte, deine Wünsche an, die Freuden, die Zerbrochenheit, die Sorgen und die Fragen. Und dann schau zu Gott. Schau in Gottes Wort, in die Bibel hinein und stell dich dem Gott, den du da triffst, dem wir vorhin besungen haben. Und ich garantiere dir, Jesus hat Antworten auf das, wonach dein Herz sich sehnt. Er ist lebendig und er offenbart sich auch heute. Wir dürfen ihn auch mit unseren Zweifeln und Fragen zu ihm kommen. Jesus wurde also in diese Welt gesandt, um uns vor einer Realität zu retten, die uns vielleicht ein Teil oder sogar ein Großteil unseres Lebens gar nicht bewusst war. Und wie Jesus mit einer rettenden Botschaft zu uns gesandt wurde, als Retter gesandt wurde, sendet er uns. Er hat uns nicht nur wieder unseren ursprünglichen Sinn wiederhergestellt, sodass wir in Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott leben dürfen, er hat uns auch einen Auftrag gegeben. Unser Auftrag ist es, die Rettung zu leben, zu bezeugen und anderen zu ihrer Quelle, Jesus Christus, hinzuführen. Also, du willst wissen, was deine Berufung ist? Die Bibel ist klar. Lerne Jesus kennen und hilf anderen, Jesus kennenzulernen. Liebe Gott, liebe deinen Nächsten. Werde gerettet, bring Rettung weiter. Lebe mit dem Heiligen Geist und zeige anderen, was es heißt, mit dem Heiligen Geist zu leben. Lerne Jesus kennen und hilf anderen, Jesus kennenzulernen. Es ist immer das gleiche Prinzip. Das, was du empfangen hast, gebe weiter. Oder in moderner Sprache, ja, konsumiere, um zu investieren. Und wir haben in den letzten Wochen schon ein paar Predigten, ne, zu diesen Themen gehört, die wir im christlichen Sprachgebrauch meistens so Mission oder Evangelisation nennen. Wir haben auch heute schon vom Alex gehört, über wie er das ganz praktisch umsetzen möchte. Vor ein paar Wochen hat Manu uns von Gottes Herzensanliegen erzählt, dass alle Menschen Jesus kennenlernen sollen. Und Daniel hat uns aufgezeigt, dass aller Segen, den wir empfangen haben, dazu dient, der Welt zu zeigen, wie herrlich unser Gott ist. Und der Paul Dück hat letzte Woche auch angeschnitten, dass wir Licht sein dürfen, dort, wo Gott uns hingestellt hat. Und vielleicht denkt ihr jetzt gerade, jetzt nochmal eine Predigt über dieses Thema. In dem Kurs, den wir durchmachen, ja, kommt es tatsächlich nochmal dran. Und ich habe mich lange überlegt, ob ich nicht einfach über was anderes rede, weil ich dachte, naja, wir haben das ja jetzt schon ein paar Mal gehört. Aber Gott hat mich immer wieder an diesen Punkt zurückgebracht. Denn wenn ich ehrlich bin, wenn es um die Frage nach Berufung und Auftrag und dann den Worten aus Matthäus 28, 19 bis 20 geht. Ja, vielleicht könnt ihr das nachvollziehen, wenn ich das gelesen habe. So geht nun hin, macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Da habe ich früher oft gedacht, okay, Jesus, verstehe ich, finde ich auch wichtig, aber das ist irgendwie eine Nummer zu groß für mich. Denn ich weiß ja irgendwie, ich weiß, was du willst. Aber so fühlt sich das an. Es fühlt sich an wie so eine riesige Last. Kannst du mir nicht irgendwie ein bisschen spezifischeren Auftrag geben? Irgendwas mit etwas kleineren, machbaren Schritten? Naja, ich will ja tun, was du möchtest. Aber kannst du mir nicht einen Auftrag geben, der einfach ein bisschen einfacher ist? Also machbarer? Es hat sich immer wie eine Last angefühlt. Und ich habe versucht, diese Stelle ein bisschen in der Bibel zu finden. Es gibt ja noch genug andere Stellen, die man lesen kann. Und jedes Mal, wenn es dann doch aufkam, hatte ich so ein bisschen so ein mummiges Gefühl im Magen. Und ich war ja... Und ich war immer froh, wenn wir dann wieder zum anderen Thema gewechselt sind. Und das nicht, weil ich nicht wollte, dass andere Jesus kennenlernen. Jesus ist mein größter Schatz, das ist das Wunderbarste, was es gibt, mit ihm zu leben. Ich will, dass andere ihn kennenlernen. Aber diese Textstelle schien so viel von mir zu erwarten und ich wusste nicht, wie ich es erfüllen sollte. Das Schöne ist, Gott ist gnädig und er ist gut und geduldig und er arbeitet an uns. Und bei mir braucht es ein Umdenken. Ich musste das nochmal genauer anschauen und betrachten. Und ja, sprichwörtlich den Sack aufmachen. Um einfach mal zu sehen, was genau das bedeutet. Und dabei durfte ich auch ein paar Sachen in meinem Leben anschauen, um festzustellen, ja okay, warum habe ich da so ein Problem mit? Lesen wir den Text einmal nochmal kurz durch. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geist. Und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Amen. Und der erste Punkt meines Umdenkens war, ich habe diesen Satz gelesen, das hat es ein bisschen verklickert. Diesen Satz gelesen, Macht zu Jüngern. Und ich habe mir gedacht, ja wie bitte? Wie soll ich denn jemand zum Jünger machen? Das funktioniert doch gar nicht. Der hat doch einen freien Willen und so und ich kann den doch nicht das irgendwie aufzwingen. Das geht gar nicht. Das war für mich einfach eine sehr unhandliche Aussage. Aber was ist, wenn dieser Satz nicht der Handlungsschritt ist, sondern das Ziel? Seht ihr, das Neue Testament ist ja im Altgriechischen geschrieben. Hat man vielleicht schon mal mitbekommen. Und manchmal, wenn man das so ein bisschen übersetzt, ja, da kann auch mal ein bisschen was nicht ganz so klar sein. Im Deutschen lesen wir hier wir gleichwertige Befehle. Wir lesen, geht, macht zu Jüngern, tauft und lehrt. Aber im Griechischen ist die Befehlsform nur bei Macht zu Jüngern. Die anderen drei Formen sind so eine spezielle Partizipform, in der man sehr viel im Griechischen übersetzen kann. Das ist ein ganz spannendes Konzept, aber wir wollen ja keine Griechischstunde machen hier. Die einfachste Übersetzung ist, man sagt in dem. Also Macht zu Jüngern, indem ihr geht, tauft und lehrt. Fand ich jetzt schon mal ein bisschen praktischere Anweisung, ne? Das ist ein Drei-Schritte-Plan. Dann kann man vielleicht ein bisschen besser was machen. Aber was heißen diese drei Dinge denn? Wie gehen die denn? Wie mache ich das und warum mache ich es oft nicht? Fangen wir, muss ich auch genauer anschauen. Fangen wir mal an mit dem Gehen. Früher habe ich gedacht, zu gehen bedeutet, ich muss Missionar werden. Ich muss in ein fremdes Land ziehen, ich muss eine neue Sprache lernen. Dafür muss ich halt jetzt trotzdem erstmal meine Schule fertig machen, weil grundsätzlich hätte ich ja kein Problem damit, klingt doch eigentlich spannend. Aber ja, Schule, vielleicht noch Ausbildung, Studium, naja, und dann wohin? Also, solange das alles noch nicht geklärt ist, kann ich halt einfach nicht gehen. Funktioniert nicht, der Teil kann ich nicht erfüllen, blöd gelaufen. Aber was ist, wenn Jesus mit gehen was anderes meinte? Jesus selber ist nicht in ein fernes Land gereist. Ich meine, er ist rumgereist, ja, aber die meiste Zeit seines Lebens hat er um den See Genezareth herum verbracht und der liegt ungefähr 30 Kilometer von Nazareth, seiner Heimatstadt, entfernt. Das kann man an einem Tag gehen, tatsächlich. Also er war so eine Tagesreise entfernt von zu Hause. Auch ohne Autos und sowas ist das tatsächlich nicht so weit. Und ja, wir lesen zum Beispiel in der Apostelgeschichte 1, Vers 8, dass wir uns die Zeugen sein, oder Jesus Zeugen sein sollen, bis ans Ende der Welt. Aber auch dort fängt er an mit in Jerusalem, in der Stadt, wo sie halt waren. Also es muss irgendwie möglich sein zu gehen, ohne direkt in ein anderes Land umzuziehen. Auch wenn das für manche der spezifische Ruf sein kann, in ein bestimmtes Land zu gehen. Dann habe ich aber Gott gefragt, wie sieht das denn aus? Wie kann ich diesem Ruf zu gehen in meinem Alltag folgen? Und als ich diese Frage tatsächlich mal im Gebet gestellt habe, kamen mir so ein paar Gedanken. Kann gehen bedeuten, auf Leute zugehen? Proaktiv zu sein, darin Menschen kennenzulernen? Man, das könnte hier in der Gemeinde anfangen. Gehe ich auf die zu, die neu sind, die ich noch nicht kenne, oder rede ich immer nur mit meinem gleichen Freundeskreis? Aber es ist mehr als ein freundliches Hallo. Es ist vielmehr ein offenes Herz. Ein Herz, was Menschen wirklich kennenlernen will, an dem Interesse an dem Gegenüber hat, das offen ist für eine neue Freundschaft. Und bedeutet, gehe nicht auch nachgehen, dranbleiben? Nicht nur einmal nett geredet mit dem Kollegen, sondern immer wieder, egal ob man sich sofort sympathisch ist oder nicht. Nachfragen, wie die Dinge gelaufen sind, über die man geredet hat, und wirkliches Interesse zeigen an dessen Erlebnisse. Würde es nicht ein zweites Mal einladen, wenn das erste Mal nicht geklappt hat? Oder vielleicht ein drittes, viertes Mal? Kann gehen nicht auch bedeuten, zu Menschen hingehen? Nicht nur Menschen hier in dieses Gebäude einladen und hoffen, dass sie zu uns in unsere Wohlfühlgemeinschaft kommen, sondern Jesus zu ihnen bringen. Wisst ihr, ich glaube, dass schon einige Menschen in dieser Welt das Evangelium schon mal gehört haben. So ganz grob dieses, Jesus ist für dich und mich gestorben, Gott liebt dich oder sowas. Aber wie viele haben dieses Evangelium schon erlebt? An dir und mir erlebt? Wo sind wir dran geblieben? Wo sind wir aus unserem Wohlfühlort rausgegangen und haben uns in ihren begeben? Manchmal haben wir dieses Denken in uns, wir müssen die Leute einfach hierher bringen, dann werden sie hier von Jesus hören und dann ist das gut für die und dann passt das schon. Aber das ist nicht der Ruf Jesu. Sein Ruf ist, zu anderen hinzugehen und ihnen dort Jesus zu zeigen und von Jesus erzählen. Und das heißt auch dahin gehen, wo die anderen Menschen sich wohlfühlen und vielleicht nicht in erster Linie nur ich. Und vielleicht kann das auch mal aussehen, dass wir mal bis spät nachts in der Bar sitzen. Nicht um sich wie andere dort zu verhalten oder Alkohol in Massen zu konsumieren, sondern um mit dem Kumpel ins Gespräch zu kommen. Es mag auch heißen, dass du dich auf der Straße neben dem Bettler setzt und mit ihnen redet, nicht nur einmal, sondern immer wieder. Wäre auch mal ein ganz, ganz verrückter Gedanke, oder? Es mag heißen, dass du zu der Theater- oder Musikvorstellung gehst, die deinem Nachbar wichtig ist, oder zu den LKW-Fahrern, die sonntags auf dem Kauflandparkplatz stehen und einfach mal mit ihnen frühstückst. Es mag auch sein, dass du die Geburtstagseinladung des Arbeitskollegen wahrnimmst oder eine aussprichst. Es gibt so viele Möglichkeiten zu gehen, aber sie haben alle eins gemeinsam. Du musst aus deiner Komfortzone raus. Ob das deine emotionale oder physische oder zeitliche Komfortzone ist, das ist bei jedem von uns was anderes. Aber du musst deinen normalen Rhythmus, deinen gewohnten Kreis aus Freunden, deinen strukturierten Zeitplan unterbrechen. Jesus wird mit dir sein, egal wo du hingehst. Das hat er uns zugesagt. Wir sind nicht allein. Wir stehen dort genauso unter seinem Schutz. Aber die Menschen, die von Jesus hören müssen, die sind nicht hier, sondern an ganz vielen anderen Orten. Also müssen wir gehen. Und an sich ist es ein praktischer, realer Schritt. Und ich habe in der Predigtvorbereitung heute Gott mir gesagt, naja, Tabea, für dich heißt das ein Treffen mit einer bestimmten Freundin, die du seit sehr langem nicht gesehen hast, ausmachen. Schreib endlich mal zurück und mach was aus. Das Problem ist, warum machen wir das oft nicht? Ja, aus unserer Komfortzone raus. Jesus hat mir ziemlich klar gesagt, der Grund, warum ich das oft nicht mache, ist tatsächlich mein Egoismus. Keine schöne Erkenntnis, ehrlich gesagt. Das passiert, wenn man Gott hingeht und ehrliche Fragen stellt, dann sagt er es auch. Doch der Grund, warum ich oft nicht gehe, liegt darin, dass mir mein Wohlfühlen wichtiger ist als ihre Errettung. Mein Zeitplan, mein Plan, mein geordnetes Leben, meine Ziele, was ich noch da und da erledigen möchte oder mal erlebt haben möchte. Ja, meine mentale Energie, meine Angst, oh nein, es könnte vielleicht mal komisch werden, halten mich davon ab, die Gelegenheiten, die Gott schenkt, wahrzunehmen und seine Liebe praktisch weiterzugeben. Es ist Egoismus. Ich bin mir wichtiger, als den Menschen Liebe zu zeigen. Meine Ziele und Gefühle sind wichtiger, als einem anderen geliebten, aber verlorenen Geschöpf meines himmlischen Vaters von seiner Rettung zu erzählen. Und in Philipper 2 lesen wir den Versen 4 bis 8. Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun. Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Jesus lebte ein vollkommenes, selbstloses Leben und fordert uns auch zu einem solchen auf. Aber wie in der Welt soll ich das machen? Wie hat es Jesus gemacht? Jesus wusste sich von seinem himmlischen Vater versorgt. Jesus wusste, er muss sich nicht um seine Ziele kümmern, um das, was er noch so Wohlfühlzeug, weil er wusste, sein himmlischer Vater kümmert sich um ihn. Und das dürfen wir auch. In Matthäus 6, Vers 33 steht, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und all dies wird euch hinzugefügt werden. Wenn Gott sich um die Lilien auf dem Feld und den Vögeln am Himmel kümmert, wie wir in Matthäus 6 lesen, wie viel mehr noch wird er sich um uns und seine Kinder kümmern. Selbst die Haare auf unserem Kopf sind ja alle gezählt, deshalb habt keine Angst, sagt uns Jesus. Und als ich meinen Egoismus bekannte, zeigte mir Jesus noch einen weiteren Punkt auf. Er zeigte mir auf, dass mein Egoismus tatsächlich einfach oft eine Sache des Misstrauens war. Ich traute Gott nicht zu, dass er wusste, was ich brauche. Dass er sich um mich kümmern würde und dass er mich versorgen würde. Und ich musste meinen Egoismus an seinem Kreuz ablegen und dort mich in meinem Herzen verändern lassen. Wir sind gerufen zu gehen, nicht unbedingt immer in ein fernes Land, sondern auch erstmal in unser Umfeld. Zu diejenigen, die um uns sind, die wir oft übersehen. Wir dürfen hingehen und die Botschaft von Gottes Liebe zu ihnen ganz praktisch in ihre Lebenswelt bringen, indem wir Zeit mit ihnen verbringen, für sie da sind, ihnen helfen, mit ihm Leben teilen. Hier miteinander, aber auch mit allen anderen. Aber dafür müssen wir auch mal Opfer bringen. Es kostet uns Zeit und Energie und wir müssen dafür manchmal auch auf andere Dinge verzichten. Es kann auch Überwindung bedeuten, ein Schritt aus unserer Komfortzone. Doch Jesus ist ja mit uns. Und wenn er uns beauftragt, dann meint er es auch gut mit uns. Also lasst uns unser Egoismus am Kreuz ablegen und anfangen zu gehen. Der zweite Schritt, wisst ihr ihn noch? Seid ihr noch aufmerksam und dabei? Taufen, genau. Taufen. Das, was wir am ehesten mit Taufen verbinden, ja, ist, ich versuche hier gerade symbolisch darzustellen, wir denken immer so ans Untertauchen ins Wasser. Genau, deswegen habe ich euch das mal ein bisschen mitgebracht. Aber ich will es auch ein bisschen anders umformulieren. Ich will es formulieren als zu einem klaren Bekenntnis auffordern. Genau. Denn das ist das, wofür die Taufe steht. Die Taufe steht dafür, dass wir uns klar bekennen zu Jesus Christus als unseren Herrn und Heiland. In Römer 6 lesen wir davon, dass wir in der Taufe neues Leben empfangen. In ihr sterben wir und stehen wir wieder auf zu einem neuen Leben. Es ist ein klarer Bruch mit dem Alten. Und zu diesem klaren Bekenntnis, zu dieser klaren Entscheidung dürfen und müssen wir auch manchmal andere Menschen auffordern. Denn es gibt kein Zwischending. Man kann nicht ewig nur schnuppern oder auf beiden Seiten hinken. Entweder ist Jesus Gott oder ist es nicht. Wir müssen irgendwann eine Entscheidung treffen. Entweder brauchst du eine Rettung und Vergebung oder du brauchst sie nicht. Entweder gibt es den allmächtigen Schöpfer oder es gibt ihn nicht. Es kann halt nicht beides gleichzeitig wahr sein. Aber eine so klare Stellung zu beziehen, davor scheuen wir uns oft. Dann sind wir doch intolerant und ausschließend. Das ist doch gar nicht zeitgemäß. Ist doch jeder so für sich und jeder so sein eigenes Ding, ne? Ja, das muss jeder für sich entscheiden. Ich kann nicht für jemand anderen glauben. Das ist seine Entscheidung. Aber klar zu sagen, dass es nur eine Wahrheit gibt und diese Wahrheit Jesus Christus heißt, das ist schon meine Aufgabe. Und das ist eine rettende Aufgabe. Tun wir es nicht, bleiben Menschen in ihrer Sünde tot. Abgeschnitten von dem wahren Leben, weil keiner ihnen gesagt hat, dass es halt so ein halbes Bekenntnis nicht ausreicht. Dass sie nicht gleichzeitig an Jesus als ihren Retter und den Chakras für ihre Seelenwohl glauben können. Das funktioniert nicht. Und ich weiß nicht mehr, mit welchem von den Jugendlichen ich mal darüber geredet habe oder sonst wie, aber dieses Bild, wie traurig wäre es, wenn irgendwann dein guter Freund, deine Schwester, dein Arbeitskollege im Himmel vor Gott steht und sagt, warum hast du mir das nicht gesagt, dass das die Realität ist, die vor mir wartet? Warum hast du mir nicht gesagt, dass das Realität ist? Warum hast du nie darüber gesprochen zu mir und mir da einfach mal auch Klartext geredet? Das möchte ich nicht erleben. Und ja, Menschen werden es teilweise nicht annehmen wollen. Manche wollen es nicht hören, manche werden es lächerlich finden. Das ist so. Aber ich will es gesagt haben. Wir müssen wissen, dass es nur einen Weg, eine Wahrheit und ein Leben gibt. Jesus Christus. Und Gott hat uns seine Kinder beauftragt, als seine Gesandte diese Wahrheit zu proklamieren. Und nicht als Druck, nicht als Keule, sondern zur Bewahrung, zur Rettung. Jesus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und ich verstehe diesen Aufruf zur Taufe als Aufforderung zu einem klaren und nicht wischiwaschi Sprechen der Wahrheit. Ja, absolut in Liebe und Sanftmut, aber das Evangelium niemals verwässern oder verschönern wollen. Aber warum scheitern wir häufig an diesem Punkt? Ich denke, weil wir Angst haben. Angst ist etwas, was ich sehr gut kenne. Es begleitet mich schon seit meiner Kindheit. Es fesselt mich auch immer wieder. Wir nehmen mal Seil als fesselnde Angst. Und es ist etwas, wogegen ich immer und immer wieder ankämpfen muss. Angst davor, wie ich nicht verstanden zu werden. Angst davor, ausgeschlossen zu werden. Angst zu versagen. Ja, gibt es viele Formen. Und diese Angst kam bei mir auch besonders bei diesem Thema vor. Weil mich klar zu Jesus bekennen, okay, das ging ja noch, wenn es nur um mich ging. Aber anderen auch zu sagen, was sie vielleicht nicht hören wollen oder wofür sie sich nicht interessieren, dass auch sie Jesus nicht nur haben können, sondern tatsächlich brauchen, ja, hat sich vieles in mir gesträubt. Doch in diese Angst hat Gott selber hineingesprochen. Er hat zwei Sachen gesagt. Erstens hat Jesus mich daran erinnert, dass sein Geist in mir lebt. Und ich aus ihm leben und handeln darf. Also ich muss nicht Angst haben zu versagen oder die falschen Worte zu sagen oder sonst was. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. 2. Timotheus 1, Vers 7. Und das Zweite, woran mich Jesus erinnert hat, ist, dass ich bereits alles habe in ihm. Menschen können mir nichts geben oder nehmen, was irgendwie ewigen Wert hätte. Warum also fürchte ich, ihre Annahme zu verlieren? Ich habe doch bereits die Annahme des himmlischen Vaters. Jesus hat die Macht des Todes gebrochen und mit der guten Botschaft den Weg zum ewigen Leben ans Licht gebracht. 2. Timotheus 1, Vers 10. Wie schön ist das? Der Weg zum ewigen Leben. Wir haben das Schönste, was es gibt, erkannt und erhalten. Wir haben unseren ursprünglichen Sinn wiedererlangt, sind in liebender Gemeinschaft mit unserem Schöpfer zurückgekehrt. Die Macht der Sünde ist gebrochen. Wir haben neues Leben empfangen. Und das dürfen wir kennen, sowohl in unseren Worten als auch in der Taufe. Und das kann uns kein Mensch nehmen. Das ist eine klare Botschaft, das ist eine schöne Botschaft, Leute. Das dürfen wir nicht vergessen, das ist einfach was total Wertvolles und Schönes, was wir teilen dürfen. Und wir müssen keine Angst haben, wir dürfen unsere Angst ans Kreuz ablegen, sie vor ihm bekennen. Denn die vollkommene Liebe, die Gott selbst ist, wird alle Angst austreiben. 1. Johannes 4, Vers 18. Also wenn wir zu den Menschen hingehen und mit ihnen und mit unseren Worten und Taten Jesu Liebe bezeugen und ihnen die Klarheit, die Wahrheit des Evangeliums sagen, was ist der dritte Schritt? Lehrt, genau. Lehrt sie alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Der dritte Schritt im Prozess des Jüngermachens ist zu lernen, wie ein Jünger jetzt lebt und das halt auch weiterzugeben. Die Bibel ist voll von dem Gedanken, zum Beispiel in Kolosser 3, Vers 16, dass wir einander auf diesem Weg mit Jesus weiterhelfen sollen, einander lehren sollen. Ich habe euch mal ein bisschen lehrendes Material mitgebracht. Aber wie kann das praktisch aussehen? Die Leute hier den Gottesdienst schicken, damit sie von der Predigt was lernen? Ich hoffe, man lernt was. In einen Hauskreis finden für sie, einen Kurs belegen, an die Bibelschule gehen. Alles gute Dinge. Aber steht ja nicht, schickt sie, um irgendwo gelehrt zu werden, sondern es sagt, lehrt sie. Okay, das heißt, ich muss wohl noch ein bisschen was machen. Ich habe euch ein Zitat aus dem Buch Keine Kompromisse von Daniel Platt mitgebracht. Er schreibt, stell dir zum Beispiel vor, du gehst hin und führst deine Frau zum Glauben an Christus. Dann identifiziert sie sich durch die Taufe mit Christus und seiner Gemeinde. Und dann? Wie lernt sie jeden Tag mit Christus zu leben? Denk drüber nach. Wie könnte diese neue Nachfolgerin Jesus am effektivsten lernen zu beten? Indem sie für eine Stunde in der Woche einen Kurs übers Gebet besucht? Oder indem du sie zu deiner stillen Zeit mit Gott einlädst, um ihr dort zu zeigen, wie man betet? Was wäre parallel dazu der effektivste Weg, wie diese neue Nachfolgerin Jesu lernen könnte, die Bibel zu lesen? Sie zum nächstmöglichen Kurs über Bibelstudium anzumelden? Oder dich mit ihr hinzusetzen und mit ihr die Schritte durchzugehen, die du gelernt hast, um die Bibel zu lesen? Ich finde, das macht ziemlich viel Sinn. Lehren bedeutet, andere in unser Glaubensleben mit hineinzunehmen. Das, was wir gelernt haben, weitergeben. Gemeinsam uns auf den Weg machen, gemeinsam Gott mehr und mehr kennenlernen. Und oft denken wir, wir können das nicht. Wir wissen nicht genug, wir kennen uns nicht genug in der Bibel aus, um jemand anderen darin was beizubringen. Wir haben nicht genug Erfahrung, können nicht so gut reden. Wie können wir jemand anderen begleiten? Geschweige denn zum Beispiel sowas wie bei uns in der Gemeinde eine Taufbegleitung machen. Ui, ist doch viel besser, wenn wir sie einfach in den Gottesdienst mitnehmen. Ist doch viel sinnvoller, wenn der Pastor mit ihnen redet. Ne? Jemand anders kann sich drum kümmern. Auf dieses Denken gibt es zwei Antworten. Für die erste Antwort möchte ich das Zitat weiterlesen. Also dieses jemand anders ins Leben mit reinnehmen. Das hebt den Anspruch an unser eigenes Christsein. Um jemandem beibringen zu können, wie man betet, müssen wir selbst beten können. Um jemandem zu helfen, die Bibel zu lesen, müssen wir selbst aktiv die Bibel lesen. Aber das ist das Schöne am Jüngermachen. Wenn wir Verantwortung übernehmen, damit andere in Christus wachsen, hebt das automatisch unsere eigene Beziehung mit Christus auf ein neues Niveau. Ich will euch dazu ein persönliches Beispiel erzählen. Nach dem Abi war ich für ein Jahr in den USA und dort habe ich unter anderem an einem Wochenende an so einem christlichen Jugendwochenende als Leiterin von einer Kleingruppe von 13-jährigen Mädels mitgeholfen. Und am Samstagnachmittag ging es darum, einen Einsatz zu machen und Gottes Liebe weiterzugeben. Und es durfte jede Kleingruppe durfte sich das selbst entscheiden, was sie vorhaben zu machen. Manche sind halt irgendwo hingegangen und haben ganz praktisch mit angepackt. Manche haben irgendwie was verteilt, verschenkt. Ich habe meine Mädels gefragt und meine Mädels wollten ins Einkaufszentrum fahren und für die Menschen beten. Mein 19-jähriges Ich hat sich gedacht, so gar nicht mein Ding. Das ist doch das, was ich immer gemieden habe, Leute. Aber ich wusste, ich bin hier die Leiterin. Ich muss da jetzt mit. Also sind wir hin und ich dachte mir, ja, okay, die Mädels machen das dann schon, ne? Das ist gut. Die wollten das ja machen, die machen das schon. Ja, klar, wenn du jemals mit 13-jährigen Mädels unterwegs warst, wir standen im Einkaufszentrum, standen da und ich so, ja? Und die gucken mich alle an und sagen, ah. Ich wusste, okay, ich muss dran. Und in diesem Moment lernen sie von mir, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Was ich jetzt mache, wird sie prägen. Weil ich bin halt einfach mal die ältere Christin. Egal, wie reif oder verantwortungsvoll ich bin oder ob ich das je gemacht habe, ist egal. Ich bin's einfach. Also bin ich hin und habe gemacht, was ich bis dahin immer vermieden habe und habe Leute angesprochen, gefragt, ob ich sie für sie beten darf und habe festgestellt, das ist gar nicht so schlimm. Ich und die 13-jährigen Mädels durften an diesem Tag gemeinsam lernen. Also in andere zu investieren, wird auch dich wachsen lassen. Wir müssen noch nicht alles können. Aber wenn wir uns den Schritt gehen und gemeinsam lernen, dann wachsen wir beide. Und das Zweite ist, wir müssen es nicht aus uns heraus machen. Ja, vielleicht kannst du aus dir heraus das nicht so gut. Vielleicht weißt du nicht über alles Bescheid, du hast nicht immer die richtigen Worte oder hast es noch nie gemacht. Aber das Ding ist, Jesus schon. Und Jesus ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf der Erde. Und er ist bei uns bis ans Ende der Tage. Jesus wusste ganz genau, dass die Jünger damals, wie auch wir heute, das halt nicht aus uns heraus gut hinbekommen. Auch wenn er uns einen Drei-Punkte-Plan gibt, mit schönen übersichtlichen Schritten, ne? Gehen, taufen, lehren, wusste er verlangt was Großes von uns. Aber gerade deshalb hat er gleich dazu gesagt, hey, ich bin da. Ihr macht das nicht aus euch heraus, ihr macht das in und mit mir. Ihr müsst euch nicht auf eure Kraft verlassen, die vielleicht nicht so vorhanden ist, sondern ihr dürft mich auf meine Kraft verlassen. Und Jesus sagt, ich bin der allmächtige Gott, ich habe euch gerettet, erwählt, geheiligt, erneuert. In mir habt ihr alles, was ihr jemals braucht. Denkt ihr, ich kann euch es nicht geben? Aber euch wartet eine Ewigkeit in Herrlichkeit, in meiner beständigen Gegenwart. Ihr braucht euch nicht zu fürchten, nicht zu zögern, nicht zu sorgen, dass ihr irgendwie zu kurz kommt, denn ich bin da. Elohim El Shaddai Adonai, Schöpfer, Gott, der Allmächtige, unser Herr. Also lasst uns nicht auf die Experten warten oder darauf, dass wir endlich bessere Christen sind. Nein, lasst uns auf Jesu Kraft vertrauen. Und aus ihm heraus in andere Menschen investieren, so sehr, dass sie Jesus kennenlernen. Unser Leben so teilen, dass sie erkennen dürfen, wer Jesus auch ist. Weil wir auch selber unseren Weg mit Jesus unterwegs sind. Also lass uns keine Scheu haben, die Bibel aufzuschlagen und gemeinsam einem Thema auf die Spur zu kommen. Gott wird reden. Er wird sich offenbaren. Und wenn wir irgendwas nicht wissen, dann sagen wir es. Dann setzen wir uns damit auseinander und dann gehen wir es weiter. Wir lernen gemeinsam. Jesus hat uns eine Berufung gegeben, einen klaren Auftrag. Und wir müssen uns erstmal damit auseinandersetzen. Aber wenn wir uns damit auseinandersetzen, ergibt es viel mehr Sinn. Die Decke hat keine Bedeutung, es wollte einfach nur, dass nichts kaputt geht. Jesus' Berufung für uns ist, lerne ihn besser kennen, lerne Jesus kennen und hilf andere, Jesus kennenzulernen. Wir brauchen nicht länger nach unserer Bestimmung zu suchen, wir wissen sie schon. Also bleibt eigentlich nur die Frage, was ist dein nächster Schritt? Was ist der Schritt, in den du gehen möchtest, damit dein Glaube nicht nur Konsum, sondern Investition ist? Und sei dir gewiss, Jesus sagt zu uns, ich bin bei dir alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Amen.